Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
This is John Baldessari waving goodbye. Bye, John.
Wünscht Tom Waits seinem Landsmann, dem großen Kunstquerkopf John Baldessari, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. An dem Tag, an dem der erste Prozess gegen Harvey Weinstein begonnen hat, stellt sich die Frage, ob Me Too in Hollywood etwas verändert hat. Regisseurin Hermine Hundgeburt beantwortet in dieser Stunde aber auch, warum ihr neuer Film von Udo Lindenberg erzählt. Pink, Grün, Blau, Gelb, Rot, Weiß, als Punkte verdecken sie Gesichter, als Flächen rücken sie in den Mittelpunkt. Signale setzte John Baldessari mit seiner Mischung von Fotografie, Film, Malerei und Text. Nichts war ihm heilig und der Spaß an seiner Arbeit war ihm selbst immer das Wichtigste. Nun ist der Kalifornier, einer der Hauptvertreter der Konzeptkunst, im Alter von 88 Jahren gestorben.
You know, art's about communication. It's just that the world is an absurd place. What I'm doing, it seems normal to me. Maybe I have a strange mind.
Was ist das mit der Kommunikation? Die Welt ist ein absurder Ort. Mir scheint normal, was ich tue, aber vielleicht habe ich einen seltsamen Verstand. John Baldessari in seinen eigenen Worten. Am Telefon ist Max Hollein, Chef des Metropolitan Museum of Art. Einen guten Tag nach New York.
Guten Tag.
Was ist für Sie das Wichtigste an Baldessaris Kunst?
Ich denke, Baldessari war einer der radikalen, vielleicht auch radikalsten Künstler seiner Zeit. Jemand, der wirklich repräsentiert hat, wie sich Kunst einer ganz neuen Idee öffnen kann. Ideen fast wichtiger sind als die Ausführung. Und insofern ist er nicht nur einer der großen Väter der Konzeptkunst, sondern auch ein Künstler, der einen radikalen Weg gegangen ist, der einen Teil seines Oeuvres, den er bis dahin gemacht hat, in den 60er Jahren zerstört hat, um einen neuen Weg zu gehen. Einen Weg, der aufgezeigt hat, dass Kunst nicht nur in verschiedenster Form stattfinden kann, sondern dass sie aus ganz unterschiedlichen Quellen schöpfen kann und dass es wirklich die Idee des Künstlers ist, diese Elemente in neue Kontexte zu setzen. Andererseits muss man ganz klar sehen, von welcher Position heraus er operiert hat. Er war sicherlich der prägende Künstler der West Coast in den USA und insofern für eine gesamte Kunstszene von absoluter Bedeutung. Nicht nur als Professor für Kunst, er war an zwei verschiedenen Kunstakademien in Los Angeles tätig, sondern wirklich eigentlich eine ganze Folge von Künstlern, die auf ihn Bezug genommen hat. Mike Kelly, Jason Rhodes und andere.
Ist er denn wirklich, nach dem, was Sie gerade sagen, ein Künstler für Intellektuelle?
Ich denke, dass seine Kunst sehr zugänglich ist, weil sie natürlich auch mit Humor, mit Ironie spielt, mit auch Motiven, die aus der Werbung kommen, aus den Medien. Insofern ist er da natürlich der Pop-Art nahe, aber seine Kunst ist natürlich viel subversiver, dann konzeptioneller, in dem Sinne, dass sie eine oft Doppelbödigkeit oder Dreifachbödigkeit hat. Sie funktioniert eigentlich am Anfang relativ zugänglich und dann werden sie in diese, sozusagen in diesen Denkmuster, den Denkkosmos von Baldessari hineingeführt. Er ist auch ein Konzeptkünstler, der sehr stark vom Bild her arbeitet. Das unterscheidet ihn von anderen Konzeptkünstlern und insofern doch auch immer das klassische Medium, auch das Gemälde als solches weiterhin verwendet hat und im Grunde auch die Bedeutung von Malerei damit auch extrem erweitert hat oder Fotografie.
War es dann so, dass es ihm egal war, ob der Betrachter seiner Arbeiten alle Schichten durchdrungen hat oder möglicherweise auf der Oberfläche kleben blieb? Sie haben es ja schon gesagt, er war auch ein lehrender Künstler, zum Beispiel am California Institute of the Arts. Und Sie haben gesagt, wen er beeinflusst hat. Wie weitherzig ist er gewesen?
Also ich habe Baldessari immer als eine Person kennengelernt, die extrem offen war, offenherzig, sehr humorvoll, der die Leute wirklich auch umarmt hat, auch wirklich physisch jedes Mal. Ich glaube nicht, dass es ihm egal war, wie Leute auf seine Kunst reagieren, aber ihm war vollkommen bewusst, dass seine Kunst, und das ist ja auch eine Qualität von Kunst, auf verschiedenste Weise zugänglich ist und auch vielleicht auch unterschiedlich verstanden werden kann. Für mich waren die Begegnungen selber auch mit John Baldessari sicherlich zu den beeindruckendsten, aber auch, muss ich sagen, amüsantesten Momenten gehört, Wir haben mit John Baldessari damals in Frankfurt aus Anlass des 200-Jahre-Jubiläums des Städels eine eigene Ausstellung gemacht mit Bildern von John Baldessari, die sich nur auf Bilder im Städel beziehen. Also insofern war auch immer jemand, der sofort eine Anregung sehr empfänglich aufgenommen hat und daraus dann etwas Eigenes gemacht hat.
Was war seine Botschaft? Hatte er eine?
Ich glaube, seine Botschaft ist sicherlich, auf unsere Welt zu schauen und diese Komplexität in einer gewissen Form auch wahrzunehmen, aber insofern aber auch unsere gesamte Umgebung, die quasi von sicherlich auch Medien, von Bildern, von Kunst auch geprägt ist, dieses sozusagen in einem anderen Wertesystem auch vielleicht zu begreifen, nicht zu nivellieren, aber Zusammenhänge herzustellen, ästhetische Zusammenhänge, intellektuelle Zusammenhänge, formale Zusammenhänge, die vorher vielleicht so gar nicht existiert haben und die durch seine Arbeit eigentlich erst manifest wurden.
Sie haben gesagt, das waren humorvolle Treffen mit ihm. Es gibt Kritiker, die sich nicht einig sind, ob er als Spaßvogel mit neuen Sinnzusammenhängen Klischees sprengte und auch seinen Künstlerkollegen ja auf die Füße getreten ist, oder ob das eine tiefschwarze Ironie war. Was meinen Sie?
Also er war auf keinen Fall ein Spaßvogel. Ich glaube, dass er ganz klar gesehen hat, dass eine gewisse Form der Subversivität, Humor, Ironie, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, dass das auch ein Teil unserer Kommunikation als solche ist und dass das sozusagen auch eine Herangehensweise mit sich bringt. Das ist eine gewisse auch Lockerheit. Paul McCarthy ist einen anderen Weg gegangen, aber hat auch eine gewisse solche Haltung. Das ist sicherlich bei ihm inhärent. Er ist das Gegenteil von einem Spaßvogel oder jemandem, der das, was er macht oder das, was andere machen, nicht ernst genommen sehen möchte. Aber er hat genau sozusagen diesen Grad aufgezeigt, wo im Unernsten auch eine besondere Ernsthaftigkeit steckt, die uns auch hilft, sozusagen nicht nur auf unsere Welt oder auch uns selber zu blicken, sondern die auch auf die Kunst in einer solchen Form geblickt hat und dadurch manches vielleicht unterminiert hat und anderes expandiert hat.
Sagt Max Holland, Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York, über John Baldessari, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Herr Holland, danke für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Sehr gerne. Schönen Abend Ihnen auch. Tschüss.
Heute hat der Prozess gegen den einstigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein begonnen, Fragen zum Ablauf galt es zu klären. Und dann kam die Überraschung. Nicht nur in New York muss sich der 67-Jährige wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe in zwei Fällen verantworten, sondern auch in Kalifornien. Es sind nicht wieder zwei Frauen, die vor Gericht ziehen. Anklage erhoben hat die Staatsanwaltschaft. Hat Hollywood sich verändert, seit das Monument Weinstein vor mehr als 2 Jahren geschleift wurde? Katharina Wilhelm mit einer Liste, die noch viel Arbeit verheißt.
Kevin Spacey, Placido Domingo, Steven Seagal oder James Franco. Dies sind nur ein paar Personen, denen vorgeworfen wird, andere Menschen sexuell missbraucht oder belästigt zu haben. Über 200 Namen sind es, die seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber dem Filmproduzenten Harvey Weinstein kursieren. Die meisten Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Nur Comedian Louis C.K. hat zugegeben, dass die Vorwürfe in seinem Fall berechtigt sind. Er hatte vor anderen Frauen masturbiert, ohne deren Einwilligung. Diverse Sender kündigten daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm auf. Es wurde kurz still um ihn, bis sich C.K. in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit einem Comedy-Programm zurückmeldete. Ladies and gentlemen, Louis C.K. Von großer Reue allerdings keine Spur. Wie geht man mit Tätern oder Beschuldigten um? Ist es okay, dass einige von ihnen so schnell wieder im Rampenlicht stehen? Genau das sind einige der drängendsten Fragen mehr als 2 Jahre nach dem Weinstein-Skandal. Die Antwort darauf ist nicht einfach. Tarana Burke, die die Hashtag MeToo-Bewegung gründete, sagte im öffentlichen Radionetzwerk NPR, um sexuelle Gewalt langfristig zu eliminieren, müsse man genau darüber reden. Man kann diejenigen, die andere bedroht haben, nicht einfach am Straßenrand zurücklassen. Aber sie dürfen sich auch nicht über die Hintertür wieder in die Gesellschaft hineinschleichen. So zu tun, als sei nichts passiert, ist nicht die Antwort. Es sollte eine Erwartung geben, dass Täter eine dramatische Verhaltensänderung an den Tag legen müssen. Burke steht, wie viele andere Frauen aus der Hashtag MeToo und der Time's Up-Bewegung dafür, dass sich grundlegende Strukturen in der Gesellschaft ändern müssen. Seit dem Weinstein-Skandal ist die Aufmerksamkeit für diese Themen angestiegen. In Hollywood wird mehr darüber gesprochen, wie sich Frauen in Filmproduktionen zum Beispiel besser gegen aufgezwungene Nacktszenen zur Wehr setzen können. Die Times-Up-Bewegung hat einen Fonds eingerichtet, um Opfer sexueller Gewalt anwaltlichen Beistand zu ermöglichen. Hashtag MeToo ist nicht in Vergessenheit geraten. Das Thema ist immer noch da und füllt sogar die große Kinoleinwand. Aktuell zum Beispiel im Film Bombshell wird die Geschichte der Fox-Journalistinnen Gretchen Carlson und Megyn Kelly erzählt, die sich gegen ihren Fox-News-Chef Roger Ailes wehrten, der sie sexuell belästigt hatte.
Star-Moderatorin Gretchen Carlson hat heute eine gewaltige Bombe platzen lassen.
Was tut sie da?
Das könnte meinen Sender vernichten.
Hat eine der anderen Frauen den Mund aufgemacht? Eine meiner Kolleginnen?
Bereit, in den Krieg zu ziehen?
Oh ja.
So sehr es auch Erfolge gibt und sich weiter offenbar Opfer trauen, ihre Geschichte zu erzählen, der Veränderungsprozess in Hollywood ist langsam. Noch immer ist das Studiosystem in größtenteils männlicher Hand. Noch immer sind Frauen und Männer in den Jobs nicht gleichgestellt. Und auf der strafrechtlichen Seite sieht es auch noch mager aus. Bisher wurde gerade einmal Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Gegen Kevin Spacey wurde gerade erst eine Klage fallen gelassen. Noch ermittelt wird unter anderem gegen den Opernsänger Placido Domingo. Und Weinstein? Wenn Harvey Weinstein für seine Taten verurteilt wird, dann ist das vielen Opfern wohl mehr wert als Geld. Meint Matt Belloni vom Hollywood Reporter. Er meint damit die Einigung, die zwischen Weinstein und einigen anderen Frauen bereits erzielt wurde. 25 Millionen Dollar ist diese Einigung in einem zivilrechtlichen Verfahren wert gewesen. Das Geld wird allerdings wohl vor allem von Versicherungen gezahlt, nicht aus Weinsteins eigener Geldbörse. In einem New York Post-Interview äußerte sich Weinstein kürzlich zu seiner Causa. Und das für viele ziemlich überraschend. Er fühle sich missverstanden, sagte er. Habe er doch viel für Frauen in der Filmbranche getan. Noch immer bestreitet Weinstein, dass er den über 80 Frauen, die ihn beschuldigen, etwas angetan haben könnte. Dass er, so wie andere mutmaßliche Täter, wieder Fuß fassen könnten in Hollywood, das scheint allerdings bei ihm angesichts der Schwere der Anschuldigungen derzeit kaum möglich.
Aus Hollywood berichtete Katharina Wilhelm. Miles Davis, Edith Piaf, Gundermann, Freddie Mercury, die Doors oder Johnny Cash. In den letzten Jahren hat es ja viele biografische Filme über verstorbene Musiker in den Kinos gegeben und das mit großem Erfolg. Dass man vergangenes Jahr Eindringliches aus dem nach wie vor sehr lebendigen Leben von Elton John erfahren konnte, das schien die Ausnahme. Ist es aber nicht. Denn morgen Abend wird in Hamburg der rote Teppich für die Uraufführung des Kinofilms Lindenberg, mach dein Ding, mit Jan Bühle ausgerollt. Gemacht von Hermine Hundgeburt. Einen schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend, Frau Wuttke.
Sie erzählen den Weg des kleinen Udo bis zu Alles klar auf der Andrea Doria. Als die Platte 1973 erschien, da waren Sie selbst 16.
Ja.
War das einer der Gründe, diesen Film zu machen?
Nee, ich bin Ende der 70er Jahre nach Hamburg gekommen. Für mich war das schon eine sehr eindrückliche und wichtige Zeit. Da habe ich an der Hochschule für Bildende Künste studiert. Da war Udo ja auch schon da. Und für mich hat das mit dieser ganzen Reeperbahn, Onkel Pö, Musik, Theater, da hat Udo ja auch mit Peter Zadek zusammengearbeitet. Das war ja irgendwie eine wilde und auch interessante Zeit. Und das hat mich interessiert. Mich hat auch interessiert, überhaupt einen Film zu machen über einen Musiker. Und versucht, dieses junge und auch anarchistische Lebensgefühl auf die Leinwand zu bringen.
Es gibt ja viel Zeitkolorit der kleinkarierten 50er und Sex and Drugs and Rock'n'Roll der 60er. Udo Lindenberg, habe ich gelesen, sagt über Sie, er vertraut Ihnen. Hat das die Arbeit für Sie erleichtert oder erschwert?
Das hat mich das natürlich sehr erleichtert. Absolut, weil, wie soll man das sagen, er hat mir eine große künstlerische Freiheit gegeben. Und das ist natürlich sensationell. Er hat mal gesagt, ja, Mine, das machst du schon, das wird super. Und das war sehr toll. Zugewandt.
Das ist ja interessant, dass Ihre künstlerische Freiheit erhalten geblieben ist. Und das, wenn es um ein wirkliches Leben geht.
Ja, Udo, der weiß genau, wovon er spricht. Der weiß, was man braucht, um ein künstlerisches Produkt wirklich auch machen zu können, damit es wirklich gut wird. Kontrolle oder 1000 Wege führt nach Rom. Und ich denke, da muss man vertrauen und loslegen. Und man die Menschen bremst in dem, was sie tun oder immer kontrolliert, dann wird da gar nichts draus. Ich fand das sehr clever und auch sehr loyal mir gegenüber zu sagen, Hermine, du machst das schon. Und ich habe dann losgelegt.
Und er hat nie zu Ihnen gesagt, das ist meine Reise, ich bin der Kapitän?
Nein, das hat er nicht. Er hat natürlich die Drehbücher gelesen. Ist klar, dass er grundsätzlich einverstanden war mit dem, was wir davor hatten. Nee, das hat er nicht gemacht.
Ich durfte den Film sehen vor der Uraufführung. Mhm. Und für mich ist Udo Lindenberg in Ihrem Film einerseits ein unerschrocken naiver Träumer und andererseits ein autoritärer Egomane, den Politik überhaupt nicht interessiert, in diesen Zeiten auch nicht. Mhm. Das ist Ihre künstlerische Freiheit oder ist es, wie Udo Lindenberg sich selbst sieht? Ist das eine Schnittmenge oder haben Sie dann doch kontrovers diskutiert, wie denn eigentlich seine Persönlichkeit in Ihrem Film auftaucht?
Also Udo Lindenberg ist natürlich eine politische Person und das war er ja immer, also loyal und auch zugewandt der DDR, das ist klar.
Aber es war doch offensichtlich aus sentimentalen Gründen und Kapitalismuskritik hat ihn nicht interessiert, so habe ich es in Ihrem Film gesehen.
Ja, das ist... Sie meinen da im Onkel Pö, das ist was ganz anderes. In diesen Zeiten ist nicht alles, was da gesprochen wurde, wirklich auch Realität gewesen. Na klar wollte er auch Karriere machen, aber er hat versucht, die Dinge miteinander zu vereinigen. Natürlich ist er jemand, der ein Star werden wollte. Das ist ja auch diese Widersprüchlichkeit, so wie er das gelebt hat oder auch wie er seine Musik hat, auch sehr charmant ist. Aber er hat immer eine Selbstironie und war immer ein politisch denkender Mensch. Bis heute ist er so. Natürlich ist er ein junger Mann gewesen, teilweise auch naiv und eigentlich intuitiv.
Aber eben auch autoritär, das hat man ja gesehen im Streit mit Steffi Stephan, ja. Der ja immer noch zum Panikorchester gehört als einziger. Und dann gab es auch keine Verwandten und keine Freunde, wie er seine Karriere durchsetzen kann.
Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, wie Sie das darstellen. Natürlich ist es wichtig, das finde ich für alle künstlerischen Arbeiten, dass man genau weiß, was man will. Und teilweise, da kann man auch keine Kompromisse eingehen. Das ist so. Es hatte natürlich auch was mit einem anderen Druck zu tun, in dem er sich im Zeitpunkt dieses Filmes findet. Dass es immer so ist, ist wiederum eine andere Frage. Er war ja selber, und das ist ja auch ein Teil dieses Filmes, hat er natürlich auch diesen Dämon gehabt, dass er Angst hatte vor großen Auftritten. Und das war natürlich ein Stellvertreterkonflikt, der da ausgetragen worden ist. Das heißt nicht, so ist er auch gar nicht dargestellt in dem Film, dass er ein durchgängig autoritäres Arschloch war, sondern das hat ganz konkret, wenn man den genau schaut, den Film, was mit der speziellen Situation dieses Auftrittes zu tun, vor dem er Angst hatte.
Könnten Sie sich vorstellen, einen Film über einen lebenden Musiker, Künstler oder Prominenten zu machen, der Ihnen diese von Ihnen beschriebene Freiheit bei der Regie, beim Drehbuch nicht zugesteht? Oder andersrum gefragt, ist es einfacher, über einen toten Prominenten ein Biopic zu machen oder ist das egal?
Nee, man hat natürlich eine Verantwortung auch sogenannten toten Künstlern gegenüber. Ich denke schon, man sollte, wenn man einen Film über jemanden macht, der eine große Bedeutung hat, schon mit Respekt diesen Film machen. Aber das heißt nicht, dass man natürlich auch Schattenseiten und auch Höhepunkte in diesem Film zeigt. So funktioniert ein Leben und so funktioniert auch Film. Es ist nicht immer alles gleich und fließt in ruhigen Gewässern. Das ist ja auch das Interessante. Das hat ja auch mit uns selbst zu tun. Wenn immer alles gleich wäre oder gleichförmig oder gleich harmonisch. Es ist manchmal auch schwierig, die Dinge nach vorne zu treiben oder auch herauszufinden, was man selber möchte oder was sich ausmacht. Und das ist ja auch ein Teil des Filmes, das Herausfinden, was macht mich aus oder wo geht meine Reise hin? Es geht ja nicht darum, einen windelweichen Udo zu zeigen, sondern ist natürlich wichtig, dass Udo auch Widersprüche hat. Und das hat ja auch was mit dem Finden des Jan Bülows zu tun. Man will ja keinen normalen Udo sehen, so einer wie alle anderen auch. Aber was er ist ein loyaler, zugewandter Künstler.
Sagt Hermine Hundgeburt über Udo Lindenberg ja. Und ihren neuen Film Lindenberg macht ein Ding, der morgen natürlich in Hamburg uraufgeführt wird. Frau Hundgeburt, danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Tschüss.
Und am Donnerstag in einer Woche kommt das Biopic dann in die Kinos. Jetzt geht es hier weiter mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Los Angeles sind zum 77. Mal die Golden Globes verliehen worden. Der Kriegsfilm 1917 gewann den Preis in der Kategorie Bestes Filmdrama. Dessen Regisseur Sam Mendes wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Nicole Markwald.
In der Komödiensparte überzeugte Once Upon a Time in Hollywood. Regisseur Quentin Tarantino wurde auch für das Drehbuch geehrt. Brad Pitt nahm einen Golden Globe als bester Nebendarsteller entgegen. Als bester nicht-englischsprachiger Film setzte sich der sozialkritische Thriller Parasite aus Südkorea durch. Mehrfach ausgezeichnet wurden die Serien Chernobyl und Succession, beides Produktionen des Bezahlsenders HBO. Die Amazon-Serie Fleabag erhielt den Preis unter anderem als beste Comedy-Serie.
Als beste Hauptdarstellerin in einem Drama wurde Renée Zellweger für ihre Rolle in Judy geehrt. Als bester Hauptdarsteller in einem Drama Joaquin Phoenix für seine Rolle in Joker. Großer Verlierer der Golden Globes war Netflix. Der Streaming-Anbieter war mit 34 Nominierungen ins Rennen gegangen, bekam aber am Ende nur 2 Preise. In einem offenen Brief wird WDR-Intendant Tom Buro wegen seiner Entschuldigung für den Umweltsau-Satire-Song kritisiert. Er sei in eine Falle rechter Trolle getappt und habe seine Mitarbeiter allein gelassen, schreiben über 40 TV-Autorinnen und Autoren. Nach der Kritik an dem Song, in dem ein Kinderchor eine fiktive Oma wegen Klimasünden satirisch überspitzt an den Pranger stellt, hatte sich Buro für den Beitrag entschuldigt, der auch von der WDR-Internetseite gelöscht wurde. Zu den Unterzeichnenden des Briefes gehören unter anderem Autoren von Sendungen wie Neo Magazin Royal, Dark und Heute Show. Morgen wird sich der WDR-Intendant auf einer Mitarbeiterversammlung der Kritik stellen. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, im Falle iranischer Angriffe auf US-Ziele auch bedeutende Kulturstätten im Iran zu attackieren, ist nach Ansicht von Experten ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Stefan Weber, Direktor des Museums für islamische Kunst in Berlin, hält es für möglich, dass Trump deshalb vor Gericht gestellt wird. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Damit macht er sich nach diesen Konventionen, die ja auch 2009 von der USA ratifiziert worden sind, noch in der Clinton-Administration, damit macht er sich auch strafbar und könnte vor dem Internationalen Gerichtshof landen oder auch in den USA selbst notfalls gerichtet werden. Das ist also wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Generell könnte er damit genauso vor Gericht landen wie 2015 im September Ahmed al-Faqi al-Mahdi, der als erster für solche Dinge wirklich in Den Haag verurteilt worden ist und mit der Zerstörung der Kulturerben der Mausoleen in Timbuktu durch die islamistischen Shabab dort. Und damit würde er sich genauso strafbar machen und stellt sich eigentlich auf die gleiche Stufe.
An der Leuphana-Universität Lüneburg ist der nach eigenen Angaben bundesweit erste dauerhafte Lehrstuhl für Provenienzstudien eingerichtet worden. Die neue Lichtenberg-Professur hat jetzt die Kunsthistorikerin Lynn Rother angetreten. Sie war bisher am New Yorker Museum of Modern Art tätig. Die Provenienzforschung befasst sich mit der Herkunft von Kunstwerken. Sie dient unter anderem zur Klärung der Eigentumsverhältnisse, etwa von Raubkunst aus der NS- oder Kolonialzeit.
Sie hören Fazit. Das wohl berühmteste Skelett eines Dinosauriers steht im Nationalkundemuseum in Berlin nicht unangefochten, denn zum Beispiel auch Audax Madulla, Direktor des Nationalmuseums von Tansania, hätte es gern.
No one is denying the contribution of German.
Niemand bestreitet Deutschlands Verdienste. Auf wissenschaftlichem Gebiet, die ökonomischen Bemühungen, das Skelett zu erhalten, zu präparieren und aufzustellen. Aber niemand bestreitet auch, wem die Knochen gehören, nämlich Tansania. Und wir alle wissen doch, dass alles, was einem Land gehört, diesem Land auch zusteht. Wir können da verschiedener Meinung sein. Am Ende aber gehört dieses Weltkulturerbe dem Land, aus dem es stammt. Und das ist Tansania.
At the end, this cultural heritage assets, they belong to the country of origin, which is Tanzania.
Diese Aussage war heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur zu hören, genauso wie das Interview mit Jürgen Zimmerer, der Hamburger Professor für die Geschichte Afrikas, erklärte die Besonderheit des deutschen Kolonialismus.
Ausgebeutet haben alle Europäer, aber die Deutschen haben immer eine Verordnung dazu erlassen. Also diese extreme Bürokratisierung dieses Unrechtsregimes, das ist eigentlich auffallend und ein Charakteristikum, würde ich sagen, vor allem des deutschen Kolonialismus und dann halt auch wegweisend, weil es ja einen zweiten Versuch einer deutschen Kolonialreichsgründung gab, nämlich während des Zweiten Weltkrieges in Osteuropa und da die Historiker ja auch diesen extremen Bürokratisierungsgrad dieser Herrschaft und auch dieser Vorstellungen herausgearbeitet haben.
Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Damit beschäftigt sich in diesem Jahr die Deutschlandradio Denkfabrik. Marie Sagenschneider, stellvertretende Programmchefin von Deutschlandfunk Kultur, dass Hörerinnen und Hörer sich sehr gewünscht haben, die Folgen des Kolonialismus zu vertiefen. Hat sie das überrascht?
Dass sie die Folgen des Kolonialismus vertiefen wollen, nicht, aber dass dieses Thema tatsächlich Platz 1 erlangt hat. Das hat uns alle sehr überrascht. Wir hatten ja 4 Themen zur Auswahl gestellt und es waren große Themen dabei wie Demokratie, Transparenz, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Und wir hätten alle viel darauf gewettet, dass das die Favoriten sind. Und am Ende war es eben Dekolonisiert euch. Das hat uns überrascht, das hat uns auch sehr gefreut, weil dieses Thema so wahnsinnig viele Facetten hat, die man beleuchten kann. Und es hat uns teilweise auch, wie wir dann in Gesprächen hier im Kolleginnen- und Kolleginnenkreis erfahren haben, auch verunsichert in dem Sinne, dass ganz viele gefragt haben, wo sind denn die Grenzen dieses Themas? Also geht es nur um Kolonialismus? Wie weit ist es eigentlich auszuloten? Und diese Grenzen auszuloten, da haben wir uns überlegt, wir laden uns einfach Gäste ein, die uns einen Input geben, mit denen wir diskutieren. Professoren, Aktivisten haben wir eingeladen, auch Kolleginnen und Kollegen, die sich zum Beispiel in Kamerun, ehemalige deutsche Kolonie, umgetan haben und haben mit denen diskutiert. Und das war ganz erstaunlich, fand ich, bei den Gästen, die wir uns da eingeladen haben, um uns sattelfester in diesem Thema zu fühlen, dass die einen Punkt sehr stark gemacht haben, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, nämlich auch der Aufforderung, beschäftigt euch doch stärker nochmal mit dem Kolonialismus im historischen Sinne, weil so verbreitet ist das Wissen nicht. Und zum Zweiten sehr stark gemacht haben, dass man sich sehr beschäftigen soll mit dem Perspektivwechsel. Ja? Aus welcher Sicht erzählen wir Geschichten? Wessen Erfahrungen kommen hier zu Wort bei dem, was wir dann als Themen behandeln?
Für welche Perspektiven werden dann jetzt alle journalistischen Register des Radios gezogen?
Na, für alle Perspektiven, die wir finden, aber nicht nur Perspektiven sozusagen mit unserem Blick, mit unserem europäischen Blick der Dinge, sondern wir werden uns sehr bemühen, auch Gäste einzuladen, die wir vielleicht bisher gar nicht so auf der Rechnung haben, in Bereiche zu gucken und in Länder zu gucken, in die wir sonst weniger schauen. Denn das ist natürlich tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Berichterstattung immer mit unserem Blick machen. Ja, also nehmen wir ein Beispiel wie Afrika. Da schauen wir wann hin, wenn es Katastrophen gibt. Da schauen wir nicht hin, wenn es Erfolge zu berichten gibt, weniger. Da haben wir kein so starkes Gefühl, wie wir es hier haben, dass zum Beispiel Hashtag MeToo in Nigeria auch eine Debatte ist, genauso wie bei uns. Und diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, das wäre, glaube ich, unser primäres Ziel. Verbunden ist das für uns mit der Frage, gerade als deutschsprachiges Radio, was können wir vermitteln und wo sind die Grenzen der Vermittlung? Also die Kollegin Anne-Françoise Weber beispielsweise war im letzten Jahr im Kamerun. Und da gibt es noch nicht so viel Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, aber in Ansätzen schon. Und sie berichtete von einem Menschen, der Kassetten aufgetrieben hat, in denen Zeitzeugen in den 80er Jahren ihre Geschichte unter dem deutschen Kolonialismus erzählt haben, auch ihre Leidensgeschichte. Diese Kassetten mussten erstmal transkribiert werden, aus den Dialekten den jeweiligen übersetzt werden. Es gibt inzwischen vor allen Dingen auf Französisch Bücher, aber ein, zwei Bände auch auf Deutsch. Die hat sie gelesen und sagte, es ist ganz schwierig, das zu verstehen, weil erstens wird ganz anders erzählt, als wir das gewohnt sind. Und zweitens fehlt einem auch ein großer Teil des Kontextes. Und an dem Punkt stellen wir uns die Frage, was können wir noch vermitteln und was müssen wir tun, um es vermitteln zu können und inwieweit können wir auch Originalstimmen da zu Wort kommen lassen und werden, glaube ich, auch versuchen, diese Werkstattberichte dann noch transparent zu machen und zu sagen, hier, da könnt ihr es vielleicht im Original hören, ihr werdet es nicht gut verstehen und das ist unsere aufbereitete Fassung.
Und inwieweit sind die Hörerinnen und Hörer in diesem Jahr in das einbezogen, worüber sie eben ganz ausdrücklich gesagt haben, wir wollen mehr wissen?
Wir haben sie natürlich schon einbezogen, weil wir das Thema zur Wahl gestellt haben. Wir haben auch über 1000 Kommentare zu diesem Thema schon bei der Abstimmung bekommen. Die arbeiten wir immer noch alle durch und werden ganz viele dieser Facetten aufgreifen. Wir haben uns sehr vorgenommen, ganz viele Außenveranstaltungen zu machen, gerade in die Länder zu gehen und dort auch die Gelegenheit zur Diskussion zu geben. Zum Beispiel jetzt im Januar und auch im Februar haben wir 2 Veranstaltungen in Hannover, die wir dann auch als Wortwechsel senden werden, wo es um koloniales Erbe und Kulturgüter geht. Und das werden wir das ganze Jahr ganz bestimmt fortsetzen.
Sagt Marie Sagenschneider, die stellvertretende Programmchefin von Deutschlandfunk Kultur. einfühlsam, ausdrucksstark und bewusstseinserweiternd. Der 150. Geburtstag von Ernst Barlach war voller Bewunderung für den Bildhauer, Zeichner und Dramatiker, diesen eigensinnigen Eremiten, den Schöpfer des Schwebenden im Dom von Güstrow in Mecklenburg. Aber der Geburtstag wird auch in Hamburg gefeiert, im dortigen Ernst-Barlach-Haus. Annette Schneider über die Jubiläumsausstellung Werden. Das ist die Losung.
So wie man den modernen weißen Flachbau betritt, fällt der erste Blick auf den berühmten Fries der Lauschenden. Auf diese geschundenen, einsamen, fassungslosen Figuren, die zwischen 1930 und 1935 entstanden, als Nationalisten und Nationalsozialisten begannen, Barlachs Antikriegsmahnmale abzureißen, seine Arbeiten aus den Museen zu holen, ihn zu diffamieren und zu bedrohen. Ausgerechnet dieser Fries steht jetzt in der Jubiläumsausstellung nicht an seinem Platz. Direktor Carsten Müller.
Für mich war ein Haupteinfall, andere zu Einfällen zu bewegen und ein Projekt zu initiieren, das in 2 Semestern am kunstgeschichtlichen Seminar hier an der Uni Hamburg stattgefunden hat und in dem es darum ging, mit 12 Studierenden, die Lust hatten, von der Theorie in die Praxis einzusteigen und sich mit Barlach auseinanderzusetzen, innerhalb eines Dreivierteljahres wirklich von 0 auf 100 eine Ausstellung zu machen.
Die Provokation mit dem fehlenden Fries ist also Teil des ungewöhnlichen Konzepts, das die Studierenden erarbeiteten. In dem geht es nicht um die brave Aneinanderreihung ikonenhafter Arbeiten, wie man es zu großen Jubiläen sonst gern macht. Vielmehr hätten sie plötzlich die sperrigen Dramen Barlachs für sich entdeckt, erzählt Kunststudentin Pauline Beermann.
Das Wunderbare eigentlich dabei war, dass wir in den Dramen gesehen haben, dass er sich mit vielem auseinandergesetzt hat, was einmal für seine Zeit wirklich hochaktuell gewesen ist, sei es gesellschaftlich, sei es kulturell, sei es sozial, vor allem das Soziale war sehr wichtig. Aber das sind auch alles Aspekte, die heute eigentlich auch mehr denn je auch wieder spannend sind. Auch Fragen zur Umwelt, das Miteinander in der Gesellschaft.
Mit zahlreichen Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen, Plakaten und Fotos von Theaterinszenierungen sowie Zitatzetteln aus den Stücken locken sie nun in Barlachs Figurenkosmos. Den begreifen sie als ein großes Ensemble. Der Trick mit den Zitatzetteln erweist sich dabei als ziemlich genial. Die kurzen, oft wilden Texte verwandeln die mit Barlachs Stückillustrationen angefüllten Wände in wahre Storyboards. Vor allem aber geraten die physisch wie psychisch durch Krieg und soziale Not gezeichneten Figuren der Dramen mehr und mehr ins Zwiegespräch mit den Skulpturen von Hungernden, Einsamen, Verfolgten, aber auch Singenden und Hoffenden. Etwa wenn eine schmale, betont aufrecht stehende Skulptur auf das Zitat trifft: »Ich bin ganz steif vor Hunger«. Oder wenn man liest, habe das Grausen in Augen und Ohren und dann vor Barlachs 1926 entstandener gefesselter Hexe steht. Mit entsetzt leerem Blick hockt die gefolterte Frau auf einem Stuhl und gemahnt an alle verfolgten Andersdenkenden.
Wenn man die Geflüchteten sieht, die Bettlerfiguren, überhaupt diese ganzen prekären, unbehausten, sich durch die Welt bewegenden, grüblerischen Typen, dann ist es, glaube ich, etwas, was sozusagen in unserer auch wieder irgendwie auseinandersplitternden Welt eine hohe Relevanz hat.
Konsequent verstehen die Studierenden Barlachs Skulpturen als mögliche Figuren seiner Stücke. Um dies zu verdeutlichen, verlagerten sie den Fries der Lauschenden kurzerhand in einen Nebensaal und präsentieren auf dessen Platz nun Handpuppen, unheimliche, expressive Figurentheaterpuppen aus den 20er bis 50er Jahren, von Mephisto bis zu einem gallig-grünen, ekligen Skelett mit Umhang. Denn zwischen Handpuppen und Skulpturen gäbe es durchaus formale Ähnlichkeiten, erklärt die Studentin Helena Müller.
Viele Figuren haben dicke, schwere Gewänder, die zylinderartig irgendwie auf den Boden fallen und man gar keine Beine sieht. Also ein bisschen wie bei Handpuppen. Und bei Handpuppen ist ja der Grund, dass es so ist, dass die Hand eben rein kann und sie gespielt werden können. Es also einen Puppenspieler gibt, der die Figuren erst zum Leben erweckt. Und daran knüpft sich dann sehr schnell die Frage nach Verantwortung an. Also wer ist verantwortlich für das eigene Handeln? Wann muss man Verantwortung ergreifen? Und das sind große Themen in Barlachs Dramen.
Sie tragen die Studierenden in die Ausstellung. Höhepunkt bildet dabei der letzte Saal mit drastischen, brutalen, verstörenden Zeichnungen zu Krieg und Gewalt bis hin zu 1919 entstandenen Zeichnungen von Massengräbern. Zwischen all diesen Horrorbildern über von Menschen gemachte Katastrophen steht die lebensgroße Holzskulptur eines Mose, der dem Besucher leere Gesetzestafeln entgegenhält.
Der als lebensgroßer Mahner natürlich uns auch die Frage vorhält, wie wollen wir uns miteinander verhalten? Ich gebe keine Antworten, meine Gesetze sind eh alle gebrochen worden. Also hier, wie beschreiben wir diese neue leere Tafel?
Vor allem im Westen wird Ernst Barlach seit 1945 oft auf einen angeblich religiösen Wohlfühlkünstler reduziert. Das ungewöhnliche Projekt, für das Barlach-Hausleiter Carsten Müller einiges wagte, zeigt dagegen eindrucksvoll, wie politisch unbequem und aktuell Barlachs Werk angesichts der herrschenden Missstände noch immer ist. Besser lässt sich eine Jubiläumsausstellung kaum denken.
Werden, das ist die Losung. Szenen zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach gibt's im Hamburger Ernst-Barlach-Haus bis zum 22. März. Sie haben in den Fazit Kulturnachrichten gehört, auf die Drohung gegen den Iran wird reagiert und die UNESCO ist alarmiert. Auch die Zeitungsfeuilletons haben sich der gewittrigen politischen Lage angenommen. Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau.
Bombenziel Kultur auf dem Weg zu den Vereinigten Schurkenstaaten, titelt Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Donald Trump hat für den Fall, dass Iran US-Bürger oder US-amerikanisches Eigentum angreift, angekündigt, die USA würden dann 52 Ziele beschießen, von denen, Zitat Trump, einige sehr bedeutend und wichtig für Iran und die iranische Kultur seien. Es ist das erste Mal, dass ein amerikanischer Befehlshaber im Vorhinein die Zerstörung von kulturellen Objekten als Ziel ausgibt. Wie auch immer man bei einem Mann wie Trump, dessen Gebrauch des Wortes Kultur zu deuten hat, schreibt Platthaus. Mit der Ankündigung von Militärschlägen gegen die Kultur eines Landes ist die westliche Wertegemeinschaft endgültig aufgekündigt. Von den terroristischen Feinden seines Landes trennt den Präsidenten moralisch nichts mehr. Als Schurkenstaaten wurden sie nach dem 11. September 2001 bezeichnet. Trump macht die Vereinigten Staaten nun selbst dazu. Irans Kultur gehört uns allen, schreibt Richard Kämmerlings in der Welt. Denn das Weltkulturerbe gehört der ganzen Menschheit. Peter von Becker erläutert im Tagesspiegel, Angriffe auf solche Kulturstätten seien von der Genfer Konvention geächtet. Sie sind Kriegsverbrechen. Zugleich würde zum Beispiel der Angriff auf die Ruinen von Persepolis einen Zivilisationsbruch bedeuten, den Stolz der Iraner verletzen und kontraproduktiv sein. Jeder Angriff hier würde auch die im Moment nicht sichtbare Opposition gegen das seinerseits oft genug barbarische Mullah-Regime in dessen Arme treiben. Der Titel des Artikels: Barbarische Drohung. Wann ist eine Drohung konkret genug für die Justiz? Wolfgang Janisch fragt das in der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die Strafverfolgung von verbalem Hass im Netz. Zwar habe die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht einen Gesetzentwurf vorgelegt, der auch die Androhung von Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit unter Strafe stelle, aber das Problem, die Konkretheit der Drohung richtig einzuschätzen, bleibe selbst dann bestehen. Ein Post nach dem Motto »Ich bring dich um, ich schlag dich tot« ist für die Ahndung eindeutig. Anders die durchaus bedrohlich klingende, aber diffuse und juristisch kaum fassbare Andeutung »Ich weiß, wo du wohnst«. Dass damit ein Mord oder auch nur Prügel angedroht werden, kann man nicht einfach unterstellen, schreibt Janisch. Und was gilt, wenn der Absender ein Foto vom Klingelschild des Betroffenen mitschickt? Das ist eine hochgradige Verunsicherung, aber ist es auch eine strafbare Drohung? Der Aufhänger für Janischs Artikel ist auch das WDR-Kinderchorlied, Stichwort »Meine Oma ist eine alte Umweltsau«, auf das im Netz mit viel Hass und auch Drohungen gegen WDR-Mitarbeiter reagiert wurde und für das sich der Intendant des Senders Tom Buro entschuldigte. »Meine Oma ist viel cooler als Tom Buro«, schreibt Jürgen Kruse in der Taz und meint, genauer gesagt, nicht seine eigene Oma, sondern die Oma seiner Kinder, nämlich seine Mutter. Kruse gibt seinen Dialog mit ihr so wieder. Frage meiner Mutter, was für eine Umweltsau-Diskussion. Ich fasse den Inhalt kurz zusammen. Ja, stimmt doch alles, sagt sie. Ob das inhaltlich stimmt oder nicht, ist gar nicht das Thema, sage ich. Es geht darum, dass der Intendant sich für das Lied entschuldigt hat. Bei wem? Naja, den Omas und wohl auch den Opas. Und warum? Weil er wohl denkt, dass das Lied die Gefühle von Omas und Opas verletzt. Oder so. Reaktion meiner Mutter:
Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau.